Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese euch den Predigtext aus Lukas 13, falls ihr das zu Hause nachlesen wollt mal. Und dort steht: Er sagte ihnen dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinen Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Ihr Lieben, das Gleichnis vom Feigenbaum hat, glaube ich, 4 Personen bzw. Personengruppen. Und das sollten wir verstehen, bevor wir uns das Gleichnis überhaupt anschauen. Es ist da einmal Jesus, der es erzählt. Das ist wichtig zu wissen, denn man könnte sich in diesem Gleichnis, glaube ich, leicht verirren. Es lädt mit seiner Sprache zu manchen Fantasien ein, wenn da von Abhauen die Rede ist und so. Da ist es gut, wenn man die Perspektive hält. Und dann sind da seine Jünger, denen Jesus etwas erklären möchte. Und in aller Regel hat er gute Nachrichten für sie. Auch das sollten wir bedenken. Und dann gibt es dort irgendeinen Mann. Er hat keinen Namen, er ist nur als einer bezeichnet, aber es gibt ihn. Und es gibt einen Weingärtner, der offenbar so etwas wie ein Angestellter des Besitzers des Weinbergs und des Feigenbaums ist. Und dann gibt es den Feigenbaum. Es handelt sich um einen Sonderling unter den Feigenbaum, wie er zu Hause an unserer Hauswand auf der Ostseite in Großkilstein steht. Ich habe euch diesen Feigenbaum schon einmal hergezeigt. Das war noch im Lukaszentrum. Da steckte unser Bäumchen noch im Topf. Ich hatte ihn vom Gardasee aus einer Baumschule mitgebracht. Wir waren da und ich konnte nicht widerstehen. Er trug auch dort eine Feige. Die habe ich dann auch noch geerntet nach unserem Gottesdienst in der Lukaskirche. Unser Feigenbaum trägt keine Frucht. Er will einfach keine Frucht bringen. Er steht da völlig nutzlos rum, bildet im Frühjahr irgendwelche Blätter, wirft sie im Herbst wieder ab. Ich packe ihn über den Winter ein. Imke schaut ihn ab und zu nachdenklich an und sagt: Wie lange willst du ihn noch stehen lassen? Wir haben einen sehr kleinen Garten, der Platz ist begrenzt und man könnte in diese Ecke auch schön andere Sachen pflanzen. Was stimmt? Und so einen Sonderling unter den Feigenbäumen hat Jesus in diesem Gleichnis identifiziert. Eigentlich gibt es solche Feigenbäume nicht. In Israel, wenn du eine Feige isst und du wirfst die Hälfte in die Landschaft, wird dort ein paar Jahre später ein Feigenbaum stehen. Und er wird ein Busch werden, richtig groß, und er wird Frucht bringen, und zwar viel Frucht. Denn Feigenbäume sind eigentlich so etwas wie Unkraut. Sie wachsen überall und man muss nicht viel tun, damit sie wachsen. Wer schon mal im Süden war, weiß, dass in manchen Mauerritzen an der Autobahn, und das habe ich zu meinem Ärger in diesem Sommer gesehen, als wir im September noch am Gardasee waren, an der Autobahn, oben in so einer Betonkante, wuchs ein Feigenbusch und er trug. Er war voll mit Feigen. Und ich kam nach Hause und guckte sehr nachdenklich und mit leisen Rachegefühlen auf unseren Feigenbusch, der nicht mal eine Blüte hervorbringt, geschweige denn eine Feige. Die Frage also des Mannes im Gleichnis kann ich verstehen. Er schaut sich den Feigenbaum an, der in seinem Weinberg steht und der so ganz untypisch für so ein südliches Land wie Israel keine Feigen trägt. Und er fragt sich, warum steht er da rum? Er zieht Bilanz. Er prüft, was sein sollte und was in Wahrheit ist. Heute, irgendwann zwischendurch, es war nichts Besonderes passiert. Niemand hatte mich geärgert, niemand hatte mich besonders erfreut. Ich war allein im Haus, Imke war noch im Büro. Da weiß ich noch, wie ich die Treppe herabstieg aus der obersten Etage in die mittlere. Wir haben so ein Split-Level-Haus. Und da dachte ich, ich wäre gern ein besserer Mensch. Ich dachte so an Buß- und Bettag und dachte, ich wäre gern ein besserer Mensch. Ich würde zum Beispiel den Buß- und Bettag gern irgendwie heiliger verbringen. Ich habe mich gar nicht so nach Buße gefühlt oder besonders nach Gebet. Ich habe den Tag so ganz normal am Rechner verbracht. Ich habe die Predigt geschrieben, dann habe ich E-Mails beantwortet, dann habe ich mit Leuten telefoniert. Und dann ging ich nach oben zum Lüften und als ich wieder runterstieg, dachte ich, ich wäre gern ein besserer Mensch. Ich zog Bilanz auf der Treppe. So wie dieser Mensch sich den Feigenbaum angeschaut hat und jetzt über ihn Bilanz gezogen hat. Und ich glaube, das ist ein Teil, ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Der Besitzer, der den Baum anschaut und sich nun fragt, was damit werden soll, was besser damit geworden wäre, aber der vom Ergebnis offenbar so ernüchtert ist, der mit einem so rationalen und prüfenden und wertenden und richtenden Blick auf diesen Busch schaut, dass er zu dem Ergebnis kommt, der ist zu nichts gut. Der Blick der Liebe sieht das vielleicht anders. So wie ich unseren Feigenbaum am Gardasee stehen sah, in dem Gartenmarkt. Er war nicht sehr groß, er ist immer noch nicht sehr groß, aber er war nur so klein. Und ich habe mich in ihn verliebt. Ich sah eine Zukunft vor mir, in der ich Feigen trockne. Ich sah meine Enkelkinder kommen, auf meinen Schoß klettern und sagen, eine Feige, Opa, eine Feige. Mit diesem Blick der Liebe habe ich Imke überzeugt, dass in unser noch damals recht volles Auto dieser Topf zu quetschen sei. Aber so sieht der Besitzer in unserem Gleichnis seinen Feigenbaum nicht. Er versteht seinen Baum nur vom Defizit her. Seine Erwartung ist klar und sie ist ja auch berechtigt. Natürlich soll der Feigenbaum auch Feigen bringen. Dazu ist er ja da. Aber er bringt sie nun mal nicht. Er hat es nicht gebracht. Er hat es nicht gut gemacht, der Feigenbaum. Und die Frage, die wir uns vielleicht heute hier als Gemeinde an unserem Bilanztag bereits jetzt im Predigtext, und wir sind noch gar nicht auf der Mitte angekommen, aber wir könnten sie uns jetzt schon mal stellen, mit welchem Blick eigentlich schauen wir uns selbst an? Mit welchem Blick sehen wir unser Leben? Die Frucht unseres Lebens oder die Fruchtlosigkeit. Nicht selten sehen wir uns ja mit wenig Gnade oder gar Eigenliebe an, obwohl Jesus es uns sogar geboten hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir kennen ja unsere Fruchtlosigkeiten, wir kennen unsere Versäumnisse, wir kennen sogar die aktiven Gemeinheiten und Schäbigkeiten. Wir kennen sie mehr als genau. Und so ehrenwert es sein mag, wenn wir klar und unverstellt auf uns schauen, das tut ja der Besitzer des Feigenbaums in unserer Geschichte auch, liegt darin nicht das Besondere dieser Szene. Es geht um etwas mehr als den natürlichen Blick auf etwas Verkorkstes, Ungesundes und nicht so Schönes. Nochmal, jeder kennt das Verkorkste, Ungesunde, nicht so Schöne und vermutlich sind wir alle heute hier zusammen, weil wir ein Gefühl dafür haben, dass es auch in uns ist, obwohl wir schon gerettet sind. Obwohl Jesus schon für uns gestorben ist, ist da doch etwas geblieben, so eine ungute Neigung, so ein Unschönes, was immer wieder aus uns hervorbricht. Deswegen sind wir sicherlich auch hier, weil wir das wissen, weil wir uns beschäftigen, weil wir verstehen wollen und besser werden wollen. So glaube ich's. Was also ist der Blick, mit dem wir uns sehen? Ist es der Blick der Liebe, der Blick der Bilanz? Da spricht jedenfalls der Besitzer in unserem Gleichnis dass Jesus erzählt: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Der Besitzer ist nicht mal schnell in seinem Urteil. Er hat schon jahrelang geschaut. So wie ich es auch tue, schon Jahre. Das war noch im Lukas-Zentrum, dass ich ihn euch das erste Mal gezeigt habe, den Feigenbaum. Also es ist schon Jahre her. Aber irgendwann ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht mehr besser wird mit seinem Baum. Mein Feigenbaum zu Hause fürchtet diesen Tag. Er ahnt es in jedem Herbst, dass es ein letzter sein könnte. Und wie jedes Frühjahr, wenn ich auf die Ostseite unseres Hauses gehe, ist ja Gericht ausgerufen. Und das tut hier der Besitzer über den Feigenbaum. Er hat ihn verurteilt, für immer fruchtlos zu sein. Nie wird es besser werden mit ihm. Für immer wird er so sein. Das klingt ein bisschen wie Worte harter Eltern, finde ich, die harten Eltern, und ich habe schon von manchen Menschen solche Geschichten erzählt bekommen, zum Glück hatte ich ganz andere Eltern, aber manche haben ja Eltern, die das so gesagt haben über ihre Kinder: Aus dir wird nie etwas. Nie wirst du ein guter Mensch sein. Ein hartes Urteil haben sie gesprochen. Und so spricht hier der Besitzer in unserem Gleichnis. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, für wen der steht. Im Gleichnis steht ja immer eine Person für etwas. Ob der für uns selbst steht, weil wir so über uns urteilen, weil wir keine Hoffnung für uns haben? Jahrelang hat er gehofft, der Besitzer, dass das noch besser wird, so wie wir es hoffen, dass wir es in den Griff bekommen, doch bessere Menschen werden, dass wir endlich tun, was gut ist, und lassen, was Gott und Menschen nicht dient. Aber dieser Mensch hier ist zu einem Urteil gekommen über den Baum, vielleicht auch über Menschen, vielleicht auch über die Nächsten. Und er hat sich entschieden, es ist erledigt. Und es ist nicht im guten Sinne erledigt. Dieser Baum muss sterben. Wenn da nicht der Weingärtner wäre, und ich weise mal auf Johannes 15 hin, da sagt Jesus: Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich glaube also zu wissen, was Jesus im Hinterkopf hat, als er das Gleichnis erzählt. Ich glaube, er hat seinen himmlischen Vater im Hinterkopf, der für diesen Feigenbaum, für den fruchtlosen, verkorksten, merkwürdigen und nicht so richtig gut gewachsenen Feigenbaum kämpft. Auf jeden Fall aber schaut der Weingärtner, obwohl das gar nicht sein Geschäft ist, er ist kein Feigenbauer, er ist für Wein verantwortlich, schaut er auf diesen Feigenbaum, der da mitten im Weinberg steht, mit dem Blick der Liebe. Er hat noch Hoffnung. Er sieht noch etwas, was in der Zukunft passieren könnte, dass sich noch etwas verbessern kann. Und er spricht mit diesem Ankläger und sagt: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Das ist der Blick der Liebe, der noch hofft, der nicht fertig ist, der mit der Bilanz, die berechtigt sein mag, nicht fertig ist, der noch etwas dafür tun möchte, dass es besser wird, der eine bessere Zukunft, in der dieser Baum gute Frucht bringt und die ganze Schönheit süßer Feigen sich um ihn entfaltet, der diese Zukunft bereits sieht und der weiß, was zu tun ist, damit das geschieht. Da habe ich gedacht: Wenn wir diesen Blick auf uns selbst hätten und auf unseren verkorksten Nachbarn oder unsere verkorkste Familie oder was alles in unserem Leben fruchtlos und nervig und unschön erscheint, wenn wir diesen Blick hätten, wenn ich diesen Blick doch durchgehend hätte, wie viel besser sehe dann die Welt für uns schon aus? Denn dann würden wir hinter dem unschönen, nicht gelungenen schon diese bessere Zukunft sehen. Das ist doch der Blick des Weingärtners. Er weiß, dass da noch etwas kommen wird. Wie viel gnädiger schaut er auf den Baum? Wie viel mehr Schönheit sieht er in dem Baum als der Besitzer, der ihn abholzen will? Deswegen sagt er, ich grabe um ihn herum und ich dünge ihn. Er übernimmt nicht nur den Blick der Liebe und bringt ihn ein in diese Geschichte, sondern er wird auch aktiv dafür, dass es besser wird. Da habe ich gedacht, wenn das mein Blick wäre, erstmal auf mich selbst, dass ich aktiv werde für das, was mich besser macht, dass ich mich darum kümmere, um das, was mich besser macht, was in mir Liebe und Freundlichkeit und Güte wachsen lässt, was mich entspannt, was mich froh macht, was mich ausbalanciert. Das wäre schon gut. Da ist die Fürsorge für mich eine, die allen anderen auch dient. Und manchmal ist das auch nur Schokolade. Und dann habe ich gedacht, diese Tätigkeit, damit andere besser werden, ist so wertvoll und so schön. Denn der Blick der Liebe, damit bleibt der Weingärtner ja nicht stehen, er tut ja etwas, damit da etwas entsteht. Und da habe ich gedacht, das möchte ich gern. Mich investieren, damit andere wachsen, damit es anderen besser wird, dass sie fruchtbarer werden und schöner und reicher und glücklicher. Und ein letztes. Lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Da fiel mir auf, dass der Weingärtner für das Wachstum und Gedeihen Verantwortung übernimmt. Wenn ich das Gleichnis richtig deute, übernimmt Gott für unser Wachstum und Gedeihen Verantwortung selbst. Er sorgt für die Umkehr, für das Besserwerden, für das Schönerwerden in uns. Was er aber nicht tun wird, wofür er nicht bereit ist, ist die Axt zu schwingen. Wer immer das tut, wer immer dieser Ankläger in der Geschichte sein mag, ob damit der Satan gemeint ist oder wir selbst, keine Ahnung. Irgendeiner mag ja die Axt schwingen, aber Gott ist es nicht. Der Weingärtner sagt, hau du ihn ab, ich tue es nicht. Ich bin der, der düngt und gräbt. Ich habe noch Hoffnung. Wenn du da meinst, es zu tun, mach's. Aber ich tue es nicht. Was lerne ich aus diesem Text? Was können wir aus diesem Text lernen? Am Buß- und Bettag. Das eine, offenbar sollen Jesu Jünger lernen, den Blick der Liebe zu haben. Nicht beim oberflächlichen Urteil über andere oder über sich selbst stehen zu bleiben. Die negativen Bilanzen nicht das letzte Wort haben zu lassen. Ist nichts geworden, wird auch nichts mehr, ist nichts wert, kann weg. Das hat bei Jesus keinen Platz. Er möchte, dass wir den Blick der Liebe in uns tragen und ihn zu anderen tragen. Für das Unvollkommene, das nicht fertig gewordene, das Gebrochene, das Schwache, das Fruchtlose. Mehr Geduld mit uns und mit anderen wäre vielleicht so eine Folgerung daraus. Und ein zweites, seine Jünger sollen sicherlich auch lernen, was dient, damit etwas besser wird. Und Mecker und Urteil ist das noch nie gewesen. Das hat ja noch keinen Menschen besser gemacht. Graben und Düngen ist das Mittel des Weinbauern. Den Boden locker machen. Etwas, was fruchtbar werden lässt, da hineintun. Wasser darauf gießen. Nährstoffe geben in eine Seele hinein, dann könnte es geschehen, dass jemand, der sich verkorkst und verdreht fühlt, fruchtlos und schwach, tatsächlich wird, was ich mir heute auf der Treppe gewünscht habe, ein besserer Mensch. Jemand, der mehr Gutes bringt, mehr Schönes hervorbringt, als es bisher die Wahrheit ist. So wäre vielleicht am Buß- und Bettag Buße umgegraben und gedüngt werden. Etwas, was zur Schönheit führt. Und da habe ich gedacht, das könnte heute der nächste Teil des Gottesdienstes sein. Dass wir uns Gott hingeben, im Gebet gleich, und dass wir uns umgraben und düngen lassen, damit noch etwas wird aus uns, was heute noch nicht ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.